Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Die meisten erwachsenen Raucher werden sich wahrscheinlich wünschen, sie hätten als Jugendliche niemals mit dem Rauchen angefangen, weil wenn man einmal dabei ist, dann ist das ja echt schwierig aufzuhören. Viele Jugendliche beginnen aber trotzdem mit dem Rauchen, weil sie einfach diese Erfahrung noch nicht haben. Und es gibt eine Studie namens Schulbus, die in Hamburg untersucht das Rauch- und Trinkverhalten von Jugendlichen. Und demnach liegt das Einstiegsalter schon vielfach im Durchschnitt bei 13 Jahren, also mega früh. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Kinderdocs. Ich begrüße ganz herzlich hier im Studio mir gegenüber Dr. Claudia Haupt. Sie ist Vorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg.
Hallo Insa.
Hallo Claudia. Und Dr. Charlotte Schulz, sie ist Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg.
Ja, hallo.
Also der Eindruck ist ja so ein bisschen, dass das eine ganze Weile rückläufig war mit dem Rauchen bei jungen Leuten. Und das scheint sich aber wieder komplett geändert zu haben, oder? Wie ist da die Situation?
Ja, das ist leider richtig. Wir hatten erst über eigentlich Jahrzehnte hinweg abfallende Zahlen, gerade bei den Kindern und Jugendlichen, so ungefähr bis 2016. Und in der letzten Erhebung, auf die auch du eben angesprochen hast und die auch vom Bundesministerium, gibt es auch noch eine bundesweit. Ende 2022 hat man das erste Mal wieder einen sehr starken Anstieg festgestellt bei den Kindern und Jugendlichen. Also nicht allgemein im Rauch, im Anteil der Raucherinnen in der Bevölkerung, aber bei den 14- bis 17-Jährigen.
Gerade bei den jungen Leuten.
Wir können ja mal über Zahlen sprechen. Wir hatten, ich glaube, der Trend ging nicht nur bis 2016, sondern rückläufig eigentlich bis 2021. Da haben von den 14- bis 17-Jährigen etwa 8,7% geraucht und innerhalb eines Jahres ist das auf 15,9% angestiegen. Es hat sich also verdoppelt. Und in Personen gesprochen sind das 400.000 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren, die eben nicht mal auf einer Party, sondern die ganz regelmäßig täglich rauchen.
Und das Blöde ist, dass wir wissen, dass in dem Jahr 2023 definitiv der Trend zur Zunahme angehalten hat. Wir haben dafür jetzt noch nicht die Zahlen, weil die nicht ausgewertet sind, aber wir wissen das aus der Praxis, dass wir immer mehr Jugendliche sehen.
Also du meinst, dass es weiter ansteigt oder jedenfalls auf höherem Niveau bleibt, so wie zuletzt?
Ja, eher, dass es weiter ansteigt, gerade im E-Zigarettenbereich.
Ah, das ist ja wirklich ganz interessant. Also E-Zigaretten gibt es ja seit einer geraumen Weile und ganz unterschiedliche Arten, vom Verdampfen eines Liquids über tatsächlich tabakhaltige Produkte, die aber nicht verbrannt werden, sondern nur erwärmt, bis hin zu diesen Vape-Sticks, die Jugendlichen, glaube ich, viel nutzen. Was ist denn bei denen besonders populär oder welche E-Zigaretten nutzen die denn?
Ich glaube, das ist bunt gemischt. Also, aber die Vapes spielen eine große Rolle. Und
nochmal vielleicht zur Erklärung für alle, das sind so Sticks, das sind Einwegartikel, die haben extrem viel.
Also das sind kleine, sozusagen einmal zu verwendende Sticks, wie du das gerade gesagt hast. Die sind knallig bunt, die haben verschiedene Aromastoffe, die gibt es mit Nikotin und ohne Nikotin. Da ist alles möglich von Kräutern. Letztendlich kann man auch Cannabis vapen. Aber in der Regel sind es eben andere sozusagen Substanzen. Und das Problem ist einfach, dass die so unheimlich cool aufgemacht sind, es sehr viel Werbung gibt, gerade auch von Influencern über Social Media. Das sind die Kanäle, über die das so geht und das ist eben sehr weit verbreitet. Wir denken aber auch, dass es auch noch ein Stück weit was mit der Pandemie zu tun hat, in der, also nicht nur Pandemie, also dieser Kontrollverlust unserer Jugendlichen mit Corona, mit den Kriegen, mit dem Klimawandel und so, dass man davon ausgeht, dass das Rauchen irgendwie so ein selbstwirksames Ritual für Stressabbau ist und das auch natürlich was wie schon immer mit irgendwie Coolness und ein bisschen Freiheit und Unabhängigkeit zu tun hat, aber das gab es ja schon immer. Also wir glauben eher, dass diese aktuelle Situation dazu beiträgt und eben tatsächlich diese vermeintlich gesünderen Alternativen in Form von E-Zigaretten und Vapes.
Genau.
Und Claudia, ja?
Ja, ich dachte, wir könnten ja vielleicht mal, um sozusagen dann nachher auch plausibel zu machen, warum wir denn so uns so große Sorgen machen um die Kinder und Jugendlichen, so ein ganz bisschen so ein Abriss über, warum ist das eigentlich so schädlich machen. Mhm. Und dazu, da kommt man nicht umhin, dass man einmal auch sagt, das ist halt ein bisschen wie beim Alkohol, lange Zeit ein Kulturgut gewesen. Die Sitte des Rauchens gibt's ungefähr in Europa seit 500 Jahren, haben die Seefahrer mitgebracht. Und am Anfang hat man hauptsächlich so Pfeife geraucht, da ist wesentlich weniger Nikotin in den Körper gelangt. Dann gab es das Tabakschnupfen, das habe ich auch noch als ich klein war, beim Onkel und Opa miterlebt, ekelig. Dann erfreute sich das Rauchen, das war so cool und war so besetzt mit positiven Dingen, das erfreute sich riesiger Beliebtheit und bis zu einem Punkt, wo dann 45%, also fast die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland, Raucherinnen waren. Und jeder von uns erinnert sich, denke ich, dran, dass als wir Kinder waren, da hat man überall geraucht. Ne?
Im Auto, im Zug, im Flugzeug.
Im Restaurant saß man eng bei eng mit einem Tisch, aß irgendwas Leckeres zu essen und nebenan wurde geraucht. Und dann gab es, das ging immer aufwärts, gab es 1964 so einen Report, der hieß Terry Report. Und der hat das erste Mal die gesundheitlichen Schäden, die durch Rauchen entstehen können, publik gemacht. Und das hat dann im Verlauf der Jahrzehnte, die darauf folgten, doch zu einem Umdenken geführt und dann eben zu dem, was Charlotte eingangs schon mal sagte und du ja auch, dass man eben sich bewusst wurde, ups, das hat doch so viele Nebenwirkungen, das macht so viel Schaden, wir müssen da weg vom Rauchen. Und so ist das eben letzten Endes gekommen, es gab ein Umdenken. Wir kommen praktisch noch aus der Zeit, wo in jeder Schule eine Raucherecke war, wo in jedem Lehrerzimmer man kaum durch die Rauchschwaden den Lehrer erkennen konnte. Und das hat sich dann ja Gott sei Dank alles gebessert. Und 2013 haben nur noch 25% der deutschen Bevölkerung geraucht. Nur noch in Anführungsstrichen.
Und das Image hat sich ein bisschen gewandelt. Mhm. Also teilweise nur. Ihr sagt, für die Jugendlichen ist das immer noch cool. Aber so aus diesem Wildwest, Marlboro Man Image ist das natürlich weg, weil alle wissen, dass es sehr schädlich ist. Aber für Jugendliche scheint das trotzdem irgendwie ein
Appeal zu haben. Ja, das hat schon auch was mit wirklich Coolness und eben Unabhängigkeit zu tun. Es hat auch was mit sozialer Teilhabe zu tun. Wenn ich mich mit Freunden treffe und man sitzt da irgendwie abends zu sechs an einem Tisch und irgendwie vier rauchen, dann ist der Weg nicht weit. Also dann will man ja auch irgendwie dazugehören. Und es verbreitet natürlich auch weniger Rauchgeruch. Das ist ja auch was die Jugendlichen eigentlich ein bisschen eklig finden.
Also diese E-Zigaretten, die du meinst.
Ja, genau, das Vapen und die E-Zigaretten, also im Vergleich zu den normalen Zigaretten. Denn das finden die schon auch eigentlich eklig, wenn man so stark danach riecht oder auch so einen Mundgeruch dann hat. Und vielleicht kann man es auch ein ganz bisschen besser verheimlichen vor den Eltern, ne, weil man dann nicht so offensichtlich nach Rauch riecht. Wenn es eben nikotinhaltige Dinge sind, die da geraucht werden, dann hat es für ein kurzfristig ja auch irgendwie so einen Effekt Entspannung, Stressabbau, ne, ein bisschen weniger Hungergefühl. Für die Jugendlichen auch immer ein Thema. Genau.
Aber wollen wir noch einmal, weil es uns so wahnsinnig wichtig ist, was du eingangs gesagt hast, Insa, nämlich, dass sich erwachsene Raucher wahrscheinlich doch mehrheitlich wünschen, sie hätten nie angefangen.
Mhm, weil es halt eine Sucht ist.
Ja, genau. Und da kommen wir auch noch drauf. Und das kennt ja jeder aus seinem Umfeld, die sozusagen eigentlich ein Leben lang versuchen, dann am Ende das blöde Rauchen wieder aufzugeben und für die das so, so schwer ist. Was wir mindestens einmal in diesem Podcast heute sagen, ist, dass das Einstiegsalter beim Rauchen ganz stark vorbestimmt die Wahrscheinlichkeit, dass man abhängig wird und die Sucht nicht mehr ablegen kann. Und deswegen ist ein ganz großes Ziel in der Prävention, das Eintrittsalter in das Rauchen zu erhöhen. Also und da gibt es auch so Zahlen zu, wer mit 20 nicht raucht, der fängt auch nicht mehr damit an. Das heißt, wir müssen unbedingt daran arbeiten, die Kinder und Jugendlichen zu erreichen und zu erreichen, dass sie eben gar nicht erst anfangen.
Und da macht jetzt meinetwegen ein Eintrittsalter von 13 oder 15 oder 17 schon einen großen Unterschied?
Ja. Definitiv, wie bei allen anderen Drogen auch.
Mhm. Nämlich, wie kommt das? Wird die Sucht dann weniger verankert im Gehirn oder woran
liegt das? Weil das jugendliche Gehirn ist ja unreif und das ist besonders sozusagen besonders empfindlich und das Belohnungssystem, das ja immer irgendwie eine Rolle spielt, wird eben besonders stark angesprochen. Und zwar leider durch all diese Suchtmittel stärker als beispielsweise jetzt durch was Leckeres zu essen oder Körperkontakt, was ja auch letzten Endes das Gleiche macht, aber die Drogen potenzieren das eben. Und das blöde Belohnungssystem und dieses Lernen, das erzeugt halt dann die Sucht.
zusammen mit dem Gewohnheitsmäßigen. Mhm. Ne? Also so, es ist einfach so, ohne groß drüber nachzudenken, nach dem Essen, in der Schulpause. Es ist irgendwie so gar nicht, glaube ich, aktiv das Gefühl, oh, ich brauche jetzt meine Zigarette, sondern es ist halt so, das machen wir immer so und das ist irgendwie auch was Gemütliches. Ne? Das kommt ja dazu, das hält so eine Gewohnheit ja aufrecht.
Ja, und viele halten sich ja an so einem Ding auch fest, sagt man so schön. Mhm. Also wenn man nicht so richtig weiß.
Um so ein bisschen Unsicherheit
zu. Ja, genau. Man hat was, woran man sich festhält. Man hat was zu tun. Man hat Anknüpfungspunkte mit anderen. Also wenn ihr mal, denkt mal, die Filme von früher, da wurde ja gesoffen und geraucht und jede zweite Szene war, hast du mal Feuer oder so. Also das ist schon irgendwie so ein gesellschaftliches, also so eine kleine soziale Krücke ist es sicher am Anfang auch irgendwie.
Ja. Aber liebe Kinderdocs, jetzt habe ich noch mal eine Frage. Wir haben ja schon mal auch in einer Folge gesprochen über Cannabis und die Schäden, die das ganz besonders eben auf jugendliche Gehirne und Körper hat. Und da würde mich schon interessieren, ob das mit dem Rauchen ähnlich ist. Also ob die körperlichen Schäden in der Entwicklung, also wenn man schon mit 13 oder 15 anfängt, ob das größer ist als die Schäden, die es später geben würde.
Ja, allein schon durch die Dauer. Also wir wollten das zwar eigentlich systematisch machen, aber wir können das sehr gerne zum Anlass nehmen. Das ist sehr, sehr gut, dass du das an der Stelle fragst. Warum ist Rauchen so schädlich? Also im Tabak sind 4.800 Stoffe nachgewiesen. Rundum so ungefähr 250 von denen, die im Gas auftauchen. Wir haben ja eine Gasphase und dieses Kondensat, den Teer, beides schädlich. Und in der Gasphase sind ungefähr 250 hochgiftige Substanzen. Das sind letzten Endes einmal Kohlenmonoxid, das konkurriert mit dem Sauerstoff in den roten Blutkörperchen und verdrängt es, sodass man eben tatsächlich auch weniger Sauerstoff im Blut zirkulieren hat, wenn man geraucht hat oder wenn man raucht. Und es gibt ganz viele andere Stoffe, die sind krebserregend oder giftig. Also wir wollen jetzt nicht alle aufzählen, aber man kann so sagen.
Aber ich finde es ganz plastisch. Also eigentlich, da hast du ja mal gesagt.
Wie ein Reinigungsmittel.
Genau, lies dir mal die Inhaltsstoffe eines Reinigungsmittels durch. Und du würdest ja nie auf die Idee kommen, einen Schluck zu nehmen. Aber viele von diesen Inhaltsstoffen, die von denen wir wissen, dass sie eben giftig und krebserregend sind, finden wir auch
in Blausäure, genau. Ammoniak, Formaldehyd,
Schwermetalle.
Also wirklich viele Dinge, die richtig, richtig schädlich sind und wo jeder sofort versteht, dass sie schädlich sind. Es geht also nicht nur um Teer und Nikotin.
Genau, Nikotin ist das sozusagen Hauptalkaloid der Tabakpflanze. Das ist die suchterzeugende Substanz. Eigentlich ist Nikotin ein echt richtig starkes Pflanzengift. Und das jetzt wieder so aus unserer kinderärztlichen Warte heraus macht uns natürlich Sorgen. Die Jugendlichen keine Frage, aber wir sorgen uns natürlich auch um Kleinkinder von rauchenden Eltern. Denn wir wissen, dass eine tödliche Dosis Nikotin schon für ein anderthalbjähriges Kleinkind in einer Zigarette ist. Also das heißt, wenn die Zigaretten essen, das tun die ja, die nehmen ja alles in den Mund und kauen drauf rum und schlucken es runter. Oder eben 2 bis 3 von diesen Zigaretten stummeln, wenn der Aschenbecher eben noch auf dem Tisch steht oder
Die heben das im Treppenhaus auf.
Genau, überall. Und das muss man sich mal klar machen irgendwie, dass das wirklich super, super gefährlich sind.
Also das ist schon mal eine Riesengefahr. Ja. Alle Eltern, die uns jetzt zuhören, die vielleicht rauchen, müssen wirklich darauf achten, die Zigarettenschachteln immer wirklich komplett aus der Reichweite der Kinder zu halten.
Und die Aschenbecher. Und ehrlicherweise
auch die Aschenbecher.
Unbedingt, genau. Das ist in jeder Kindernotaufnahme jetzt nicht mehr so häufig wie früher, aber früher war das in jedem Nachtdienst hatte man Kinder, denen man sozusagen dann den Magen auspumpen musste, ne, wegen eines Zigarettenstummels.
Ja. Genau, ich glaube, wir müssen, wenn wir jetzt nochmal zu unseren Jugendlichen kommen, denen auch klar machen, dass das wirklich große Gesundheitsschäden verursacht. Wir wissen ja, dass wir etwa in Deutschland jedes Jahr 120.000 Todesfälle haben, die auf die Folgen des Tabakkonsums zurückzuführen sind. Und da kann man vielleicht mal noch so einen kleinen Abriss geben, so was sind denn die Dinge, die das Rauchen verursachen? Also
Wenn man es kurzfristig sieht, man ist es nicht gewohnt, das weiß vielleicht jeder, der mal eine probiert hat, das reizt die Atemwege, dann hat man irgendwie Übelkeit und also angenehm ist das ja nicht für die meisten, wenn sie das erste Mal eine Zigarette rauchen. Bei Gewohnheitsrauchern sind es ja eher die Langzeitfolgen. Und das ist so diese verringerte körperliche Leistungsfähigkeit, von der wir vorhin schon einmal gesprochen haben, die einfach dadurch entsteht, dass man weniger Sauerstoff im Blut transportieren kann.
Da gibt es ja auch eine ganz gute Zahl, ne?
Ja, also wenn man für die eine Sportler
Zigarette geraucht hat und hinterher sozusagen sportliche Leistung abrufen möchte, dann ist man 10% weniger.
Ja, 10 Minuten nach der Zigarette, 10% weniger körperliche Leistungsfähigkeit. Das ist für jemand, der Sport treibt, schon erheblich. Mhm. Aber für den Sportler ist natürlich noch was anderes ganz erheblich, nämlich dass er eine chronische Bronchitis bekommen kann, dass über lange Jahre hinweg man ein Lungenemphysem bekommen kann, dass durch die Herz-Kreislauf-Belastung diese Arterienverkalkung, die dadurch befördert wird, die Gefahr steigt, dass man Herzinfarkte, Schlaganfälle bekommt, dass man ein doppelt so hohes Krebsrisiko hat, 20 mal höher für Lungenkrebs. Und dass man natürlich auch Karies, Zahnfleischentzündungen, viele Raucher haben Parodontitis, also da ist durch die Durchblutungsstörung des Zahnfleisches kommt es zu chronischen Entzündungen, ist total unangenehm. Und man hat eine erhöhte Infektanfälligkeit, eine schlechtere Wundheilung, die Haut altert, das ist vielleicht genau, was wir sehr laut sagen. Die Haut altert, man hat früher eine Faltenbildung, die vergisst das nicht, die Haut. Ne?
Und das ist auch entscheidend, also ich sage jetzt mal scherzhaft, der Hautarzt meines Vertrauens, der sagt, die Haut vergisst nicht. Und das ist sowas, was ich versuche, auch den Jugendlichen, gerade den Mädchen irgendwie zu sagen, Mensch, irgendwie, wenn ihr jetzt richtig mal 5 Jahre ordentlich jeden Tag 10 Zigaretten am Tag raucht, ihr werdet es so bitter bereuen.
Irgendwann.
Ja, genau. Aber
das ist das Doofe. Ja. Es beeinträchtigt Geschmacks- und Geruchssinn. Und bei Männern, es ist jetzt vielleicht für unsere Kinder und Jugendlichen nicht so wahnsinnig von Belang, aber bei Männern kann es zu Potenzproblemen und bei Frauen, das ist sehr von Belang, zu einer verminderten Fruchtbarkeit kommen. Und da gibt es noch ganz viele andere. Also wir haben jetzt sozusagen erstmal ein paar herausgegriffen.
Wenn man jetzt auf die Jugendlichen guckt oder die meinetwegen 13-Jährigen, die ja noch Kinder sind eigentlich, beeinträchtigt das denn auch die Entwicklung des Gehirns oder das Wachstum oder ähnliches?
Ich glaube, Gehirn und Wachstum nicht, aber ansonsten wird eigentlich so gut irgendwie wie jedes Organ beeinträchtigt über die Zeit. Und
die Sucht ist halt das Blöde, ne? Ja. Das wieder loswerden. Und tatsächlich, wenn wir die Jugendlichen ansprechen, müssen wir so Dinge ansprechen wie, es kostet wahnsinnig viel Geld, es ist gesundheitlich total schädlich, aber wenn man denen sagt, oh, du erhöhst dein Lungenkrebsrisiko, das wird nicht so extrem fruchten, aber du stinkst und du gibst dein ganzes Taschengeld dafür aus und so, das muss
ja,
man
ja, die Haut altert ja,
die Haut
nur,
wird
unrein.
Ja.
Ne? Also so,
das sind mehr
so
die Argumente, auf die die dann hören.
Das, was sie wirklich dann auch merken. Ne? Wollen wir was zum Passivrauchen sagen?
Ja, unbedingt. Denn es ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, dem ja nun viele, viele Kinder auch in Deutschland ausgesetzt sind. Man sagt ungefähr, sogar wahrscheinlich mehr als 1 Million Kinder bis 14 Jahre sind also einem ständigen Passivrauchen ausgesetzt. Und das Fiese ist, es gibt keinen Schwellenwert, unterhalb dessen man sagen würde, das ist jetzt nicht bedenklich, so diese eine Zigarette am Tag in der Wohnung geraucht oder so. Das Passivrauchen hat genau die gleichen Auswirkungen wie das aktive Rauchen. Man muss eigentlich vielleicht mal ein bisschen krass sagen, wenn man in der Wohnung raucht und man hat Kinder anwesend, das ist, als ob man denen die Zigarette in den Mund steckt. Also so ist es einfach. Und wir wissen, dass wir, wenn wir jetzt von den Babys sprechen, wir haben ein höheres Risiko für einen plötzlichen Kindstod bei Kindern, die eben dem Passivrauchen ausgesetzt sind. Wir wissen, dass Nikotin über die Muttermilch übertragen wird und natürlich auch einen Effekt hat bei den sehr, sehr kleinen Kindern. Kinder, die in einem Raucherhaushalt leben, haben viel häufiger akute und chronische Atemwegserkrankungen, neigen zu Allergien, auch Asthma ist ein großes Thema. Und das ist etwas, also da setzen wir ja auch an, wenn wir ganz neue Patienten haben, dass wir dann auch wirklich nochmal ganz explizit auch darauf hinweisen.
Ja, und da muss man sagen, es geht einem wirklich manchmal richtig auf den Magen, wenn man so ins Zimmer kommt, allererste Vorsorgeuntersuchung, Baby ist 4 Wochen alt, du betrittst das Sprechzimmer und es stinkt wie in der Raucherkneipe. Vor dir zwei Eltern mit rauchenden, oft sind es bei der U3 ja auch noch beide Eltern, vor dir zwei Eltern mit rauchender Stimme, die wirklich so dermaßen nach Rauch stinken und dann versuchen wir möglichst wertschätzend und unvoreingenommen eben das Thema Rauchen im im Kontext mit dem Baby zu thematisieren und ohne zu vorwurfsvoll zu sein, aber um es ihm ganz klar zu benennen, das ist wirklich Gift fürs Kind. Und dann sagen die in aller Regel, ja, wir rauchen nur in der Küche oder das wird nur draußen geraucht. Aber wer so, so stinkt, ja, dass das in allen Poren, Haaren, Klamotten hängt und in der Babydecke, der vergisst eben, dass das nicht nur übertragen wird, sozusagen indem man das direkt einatmet, sondern leider auch über die Haut der Eltern, über den Bart des Papas, über die Hände, über alles, im engen Kontakt. Das haben wir früher gar nicht so gewusst und wir sind jetzt wirklich sehr, sehr streng geworden und sagen, es darf, wenn einer draußen auf dem Balkon geraucht hat, muss der sich erst Hände, Gesicht waschen, eine andere Jacke anziehen oder sowas und dann darf der das Baby nehmen. So streng ist man inzwischen.
Oha, ja. Und eigentlich wissen das ja auch alle und es macht mich so ein ganz bisschen fassungslos. Ich weiß gar nicht, ob ihr, liebe Eltern, das mitbekommen habt. Letzten Sommer gab es eine Gesetzesvorlage, die das Rauchen im Auto im Beisein von kleinen Kindern oder Schwangeren verbieten sollte. Total logisch, würde man denken. Irgendwie klar.
Man hat fast das Gefühl, macht keiner mehr, aber wahrscheinlich stimmt das nicht.
Doch. Ich meine, das sieht man ja oft genug an der Ampel irgendwie und dann ist das Fenster irgendwie einen Zentimeter weit geöffnet und irgendwie da drin sitzen auf der Rückbank irgendwie die Kinder und sind dem Qualm da ausgesetzt.
Ja.
Dieses Gesetz wurde ja wieder vom Tisch genommen, weil es eine Partei gab, die sagte, dass das zu sehr die Grundrechte der Menschen beschneidet. Und ich frage mich, welche Grundrechte hier gemeint sind.
Und
ich
finde, das wessen Grundrechte?
Totaler Skandal. Ich bin irgendwie ganz
empört.
Bin, ja, empört und ziemlich auf der Palme, ehrlich gesagt.
Weil du meinst, das sind die Grundrechte der Eltern, sind die eine Sache, aber die Grundrechte der Kinder auf Gesundheit ist ja das, auch ein ja, genau. wichtiges Gut.
Das scheint uns ein stärker zu berücksichtigendes Recht zu sein.
Ja.
Ja, da sind wir bei Rauchen in der Schwangerschaft, oder? Ja, das erhöht das Risiko, das weiß, glaube ich, fast jeder, das erhöht das Risiko für Fehl- und Frühgeburten, für Untergewicht beim Baby, für eine unreife Lunge. Es erhöht definitiv statistisch gesehen das Risiko für das Kind, später Allergien, andere atopische Erkrankungen, Asthma und so weiter zu haben. Und auch schon genau wie nach der Geburt erhöht es das Risiko für den plötzlichen Säuglingstod, wenn man in der Schwangerschaft Nikotin ausgesetzt ist. Und das kann man sich ja vorstellen, weil das Nikotin gelangt wirklich, wie auch das Kohlenmonoxid, im Blutkreislauf, im Mutterleib, also wirklich völlig ungefiltert in das Baby. Das hat natürlich dann eine schlechtere O2-Versorgung.
Genau. Also uns ist eben jetzt nochmal ganz, ganz wichtig, irgendwie auf die Prävention hinzuweisen. Und ich glaube, es sind alle gefragt. Es sind die Eltern gefragt. Es sind die Schulen gefragt. Wir brauchen einfach ganz, ganz viel Aufklärung, dass die Jugendlichen einfach um die gesundheitlichen Gefahren wissen, dass sie aber vielleicht auch, dass man nochmal hinweist, Mensch, irgendwie so ein gutes Körpergefühl, ein gesunder Körper ist ganz, ganz viel wert, dass wir versuchen, ihr Selbstwertgefühl zu steigern.
Aber da würde ich gerne nochmal ein bisschen nachhaken. Das beschäftigt mich noch, dass das so stark gestiegen ist, wieder das Rauchen unter Jugendlichen und Kindern. Und das habe ich so auch ein bisschen beobachtet, dieses Vapen, da gibt es ja verschiedene Anbieter. Du hattest das vorhin schon genannt, mit Geschmacksstoffen und die reichen von Kiwi über Mango, über Kräuter.
Strawberries, Cheesecake und sowas. Ja, null Langzeitdaten dazu, ob die nicht schädlich sind.
Das wollte ich gerade ansprechen. Es kommt mir ein bisschen so vor, als ob das so wie die Alkopops der Zigaretten sind, also so wie das eine Zeit lang auch viel getrunken wurde.
Das ist ein ganz guter Vergleich, ehrlich gesagt.
Welche, die nicht so stinken und die vermeintlich nicht so schädlich sind und die auch noch mit so einem süßlichen Geschmack einhergehen, sodass man das gut konsumieren kann. Das ist ja fast auch schon so ein bisschen perfide, weil sehr verführerisch. Die Jugendlichen glauben vielleicht, dass das nicht so schädlich ist. Was könnt ihr denn darüber sagen?
Naja, also Fakt ist, wenn diese Vapes keinen Tabak enthalten, dann ist natürlich all diese Gefahren, die durch den Tabak entstehen, die Verbrennung des Tabaks, das ist nicht gegeben. Das ist Fakt. Aber es sind ja trotzdem sehr, sehr viele
synthetische Stoffe und Schadstoffe da
genau.
drin.
Genau. Und wir wissen noch nicht genug, aber wir anhand der Stoffe, die isoliert wurden, muss man davon ausgehen, dass sie schädlich sind. Wir brauchen wahrscheinlich einfach noch 10 Jahre, um da ganz
dann
genau...
Dann wird man es genauer wissen und dann ist es ja für viele zu spät. Ne?
Und viele, die E-Zigaretten rauchen, rauchen ja eben doch E-Zigaretten mit Nikotin. Und das macht genauso abhängig wie das Nikotin in der Zigarette, nur mit weniger Schadstoffen, das steht außer Frage, aber man kann das nicht als ungefährlich bezeichnen.
Und ein Aspekt, den haben wir jetzt hier noch gar nicht genannt, das ist eigentlich Sondermüll. Und die landen natürlich alle im Hausmüll, diese Dinger, ne? Und das ist ja ein Berg an Müll, wenn das alles Einmalartikel sind. Nur so
ja, am Rande. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil viele der Jugendlichen sich im Moment ja mit dem Klimawandel doch beschäftigen. Und wenn man ihnen näher bringen kann, dass das eben extrem klimaschädlich ist, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sich's dann überlegt.
Genau, unser Ziel muss sein, das Einstiegsalter deutlich hochzusetzen. Und nochmal, wir sagen es gerne hier nochmal an dieser Stelle, wer bis 20 nicht raucht, hat eine große Chance, auch in seinem Leben nicht damit anzufangen.
Habt ihr denn, wie seht ihr das eigentlich in eurer Praxis? Also du hast erzählt, dass dann Eltern kommen, meinetwegen, die man als Raucher erkennt mit kleinen Kindern, aber habt ihr auch zu tun mit Fällen, wo Eltern also kommen, um sich beraten zu lassen? Mein Kind hat angefangen oder meine Jugendliche?
Das gibt es auch. Wir haben das bei den Jugendgesundheitsuntersuchungen, auch wenn wir es abfragen, dass wir mit den Jugendlichen direkt darüber ins Gespräch kommen, weil die sagen, ja, 5 Zigaretten am Tag oder so. Und dann kann man natürlich das Bällchen aufnehmen und direkt darüber sprechen, dass es vielleicht eine gute Entscheidung sein könnte, statt 5-mal hier und da vielleicht dann doch gar keine zu rauchen.
Ja, das ist das, was wir vielleicht tun können. Ich glaube, es ist wirklich, sind auch die Schulen gefragt und auch die Lehrer und auch die Eltern gefragt. Aber wir haben natürlich auch ganz klare Forderungen, muss man sagen, an die Politik. Wir brauchen ein Werbeverbot für diese Dinge. Also es kann einfach nicht sein, dass Suchtmittel wie Alkohol und Tabak in allen oder eben Rauchen in allen Variationen so krass, so bunt, so ansprechend beworben wird.
Ja. Wir sind jetzt auch Verfechter, die sagen, der Preis muss noch weiter hoch. Also, dass die Verfügbarkeit senken und den Preis weiter steigern. Das hat in anderen Ländern geklappt.
Ja, Neuseeland zum Beispiel, die setzen ja jetzt Jahr für Jahr die Altersgrenze zur Abgabe von Rauchmitteln, nenne ich es jetzt mal allgemein, hoch. Wäre eine Möglichkeit.
Und was können Eltern tun? Habt ihr da vielleicht zum Schluss noch einen Tipp, wie die einwirken können oder worauf die achten sollten?
Ja, also ich denke, das gilt für alle Suchtmittel, dass die Eltern mit ihren Jugendlichen darüber sprechen sollten, was sie sich wünschen und was sie sich, also früher gab es das ja, dann haben die gesagt, also wenn du bis 18 nicht geraucht hast, dann bezahlen wir dir den Führerschein oder irgendwie sowas. Also positive Verstärkung ist jetzt nicht verwerflich, ja, das kann man natürlich machen, solche Deals. Aber ich glaube, gut ist, wie bei anderen Dingen auch, ein gutes Vorbild sein, selber gesund leben. Ist nicht katastrophisieren, wenn man merkt, oh, das Kind riecht nach Rauch und dann merkt, das hat am Freitag, also Samstagmorgen, es hat am Freitag auf der Party mit den anderen dann doch mal probiert, wie es geht und so. Sondern einfach mit dem Kind darüber reden, dass man das versteht, dass sie das ausprobieren möchten und so, aber dass man eben doch mal das Gespräch darüber führt, was bedeutet das in der Konsequenz, wenn du jetzt tatsächlich das länger machst, wenn du abhängig wirst und dann vielleicht, jeder hat doch in seinem Umfeld, wenn der Kind hat, jeder hat doch so einen Onkel oder eine Tante oder eine Patentante oder eine gute Freundin, die raucht und möchte eigentlich gar nicht rauchen. Solche Leute dann mal zu bitten, sprich doch mal mit meinem Sohn und erklär mal, wie das bei dir war. Du warst ganz jung und du hast das angefangen, wusstest gar nicht, was du dir damit antust. Weißt du so? Also mehr so das Praktische. Also, ja.
Und eben auch Vorbild ist, glaube ich, der Punkt, den man am meisten irgendwie rausstreichen muss, weil man dann auch ganz klar weiß, dass Kinder aus deren Eltern rauchen, einen zu viel höheren Prozentsatz auch diejenigen sind, die später selber rauchen.
Die werden ja praktisch schon als Kinder gewöhnt, ne, ans Rauchen.
Ja, da haben wir sehr viel gelernt über eine wirklich bedenkliche Entwicklung, dass sich der Anteil der rauchenden jugendlichen Kindern, muss man ja sagen, und Jugendlichen so stark angestiegen ist. Vielen Dank für eure Einführung, für die vielen Tipps und das viele Wissen, das ihr mit uns geteilt habt. Vielen Dank und tschüss.
Sehr gerne. Dankeschön, Insa. Bis nächstes Mal.
Ciao.
Tschüss. Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.